Hallo und willkommen im Pariser Salon. Mein Name ist Katharina Paris, ich bin Journalistin und Coachin. Hier im Podcast spreche ich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Im Mittelpunkt dabei immer die Geschichte ihres Lebens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Pariser Salon. Heute habe ich Christina zu Gast. Christina ist Mutter einer 19-jährigen Tochter, die vor 4 Jahren an MECFS erkrankt ist. Wir haben von dem Begriff wahrscheinlich schon mal gehört. Er ist allerdings noch nicht sehr groß erforscht. Man weiß nicht so viel darüber. Und Christina wird uns mal so ein bisschen erzählen, wie es so ist, mit einem Kind mit solch einer schweren Erkrankung zu leben. Und ja, ich glaube, sie wird ein bisschen mit Mythen oder mit Unkenntnissen aufräumen, weil sie ja über die Jahre Profi geworden ist oder Expertin geworden ist, was das Thema angeht. Und dann sage ich erstmal herzlich willkommen, liebe Christina.
Ja, vielen, vielen Dank, Katharina. Ich freue mich sehr, hier zu sein und über das Thema sprechen zu dürfen, unsere Geschichte erzählen zu dürfen, weil die Erkrankung sehr häufig und sehr schwer ist, aber dennoch sehr unbekannt. Überall, unter Ärzten, in der Öffentlichkeit, bei Gutachtern, Lehrern, überall. Und ich würde mich sehr freuen, wenn dieser Podcast ein bisschen dazu beitragen könnte, das einfach bekannter zu machen.
Ja, das werden wir auf jeden Fall jetzt machen. Und ich habe es gesagt, deine Tochter ist betroffen seit 4 Jahren. Als du jetzt heute Morgen das Haus verlassen hast, wie ging es ihr dann? Also wie hast du sie zurückgelassen heute?
Die Luna hat tatsächlich jetzt noch geschlafen um 11:30, als ich losgegangen bin, weil das ist auch sehr typisch für die Erkrankung. Die meisten Betroffenen Schlafstörungen haben und einen ganz verschobenen Tag-Nacht-Rhythmus. Also bei vielen ist es so, dass sie nachts nicht schlafen können, immer wieder aufwachen, Einschlafstörungen haben, Albträume und dann eher in den Morgenstunden schlafen. Und so war es bei Luna auch. Insofern habe ich sie heute noch gar nicht gesehen.
Ja, oh, ja. Und vielleicht können wir einmal diesen Namen, der so ein bisschen unaussprechlich erscheint, ich überlasse dir das, weil du den Namen öfter gesagt hast. Ich habe zwar vorher geübt, aber es wäre mir unangenehm, wenn ich es jetzt nicht korrekt ausspreche. MECFS, wofür steht das?
Genau, das ist ein Begriff, der setzt sich aus zwei Teilbegriffen zusammen. ME steht für myalgische, das steht für Muskelschmerzen. Enzephalomyelitis, das wäre übersetzt eine Gehirn- und Rückenmarksentzündung. Dieser Begriff ist in den 50er Jahren in England entstanden. Und dann das CFS steht für Chronic Fatigue Syndrome, also chronisches Fatigue-Syndrom. Der Begriff ist in den USA entstanden in den 80er Jahren. Man hat das jetzt zusammengezogen zu einer Erkrankung, weil es sich um dieselbe Erkrankung sozusagen handelt. Beide Begriffe sind nicht sehr glücklich in der Beschreibung der Erkrankung, werden jetzt aber sozusagen als Terminus technicus benutzt.
Und du hast es jetzt schon angedeutet oder gesagt, es liegt schon sehr lang zurück, dass diese Begriffe überhaupt schon aufkamen, also diese Erkrankung dann ja auch schon aufkam. Trotzdem ist es ja eine relativ neue, ein neuer Begriff hier für uns, würde ich sagen. Also viele kennen es im Zusammenhang mit Covid, aber da wollen wir gleich nochmal näher drauf eingehen. Ich würde gern erstmal mit dir darüber sprechen, ja, wie eure Geschichte so war. Also wann ist die Luna erkrankt und wie verlief die Erkrankung dann so in den letzten 4 Jahren?
Also bei Luna war es so, dass sie ganz plötzlich erkrankt ist. Bei ihr war der Auslöser der Erkrankung tatsächlich die Corona-Impfung. Die hat sich mit 15 Jahren, war sie da alt, im Impfzentrum impfen lassen. Und 12 Tage später sagte sie auf einmal: Mama, ich bin so müde, ich habe Gliederschmerzen, ich kann nicht mehr aufstehen. Dann dachte ich, okay, vielleicht hat sie sich jetzt Corona selbst eingefangen, irgendeine Viruserkrankung kennen wir alle, von einer Grippe ist man völlig fertig. Sie hatte massive Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, hat sich übergeben. Wir haben erst mal abgewartet, dachten, das gibt sich wieder. Dann verging aber die Zeit, so nach einer Woche, 10 Tagen, bin ich dann doch mal zur Kinderärztin gegangen. Die hat Corona-Tests gemacht, die waren alle negativ. Wir haben trotzdem erstmal auf eine virale Infektion sozusagen unterstützend, bisschen mit homöopathischen Mitteln und sowas behandelt. Und dann ließ diese Erschöpfung, diese bleierne Erschöpfung, diese Gliederschmerzen, diese Kopfschmerzen, die hörten einfach nicht mehr auf. Und es blieb die ganze Zeit und es wurde, verging Woche um Woche ins Land und Luna ging halt natürlich nicht zur Schule, während sie sich so gefühlt hat. Und es kamen immer mehr Symptome hinzu. Also nach so 4, 5, 6 Wochen sagte sie auch, Mama, immer wenn ich aufstehe, bekomme ich Herzrasen, sobald ich mich ein bisschen bewege. Also wenn ich einmal vor die Haustür gehe, um für die Meerschweinchen Gras zu holen, dann rast mein Herz und ich kriege Schwindel und habe das Gefühl, umzufallen. Dann sind wir wieder zu der Kinderärztin, die hat dann schon eine Impfnebenwirkung vermutet, weil sie auch tatsächlich ein bisschen alternativmedizinisch unterwegs war und hat uns ausleitende Globuli und sowas gegeben, das hat aber alles nichts genutzt. Und dann fing für uns, wie für so viele Betroffene, erstmal ein Ärztemarathon und eine Odyssee wirklich an. Ich arbeite ja selber an der Uniklinik, in der Kinderklinik hier in Essen und bin natürlich als erstes zu meinen Ärzten gegangen und habe gesagt, guckt euch mal die Luna an, die wird einfach nicht wieder gesund. Habe dann auch einen Termin in der dortigen Long-Covid-Ambulanz bekommen, 2 Monate später. Und alle Routineuntersuchungen, die man aber gemacht hat und die man so normalerweise macht, und auch das ist sehr typisch, die zeigen keinen Befund. Und dann sagen die Ärzte, ja, aber es ist doch gar nichts. Das Herz ist okay, die Blutwerte sind okay, die Lungenfunktion ist okay. Wir haben sogar einen MRT-Schädel gemacht, weil ihre Kopfschmerzen halt 24/7 massivst waren und auch auf gar keine Schmerzmittel irgendwie angesprochen haben.
Aber gerade mal zwischenfragen, also sie hat nicht nur Globuli bekommen, sondern schon auch Schmerzmittel dann.
Genau, ja. Sie hat für die Schmerzen auch Schmerzmittel bekommen, beziehungsweise also wir haben die ausprobiert und sie haben einfach gar nichts gebracht. Insofern haben wir es dann auch wieder sein lassen. Dann hat sie so, manchmal hat ihr ein bisschen Kälte geholfen. Es gab eine Zeit, da hat ihr Koffein und Magnesium ein bisschen geholfen, so ein bisschen. Aber es war eigentlich ein die ganze Zeit im Schmerzen und in der Erschöpfung sein und im Bett liegen. So. Und die Ärzte haben nichts gefunden und haben gesagt, da ist nichts. Geht mal zu den Psychologen ins SPZ. Geht mal in die Schmerzklinik Datteln, geht mal in die LVR-Klinik, also auch die Psychiatrie an die Wickenburg. Das haben wir dann tatsächlich auch gemacht, aber es war mir schon auf jeden Fall klar, dass das nichts psychosomatisch und nichts psychiatrisches ist. Mhm. So.
Hast du schon an diesen Begriff gedacht, MECFS?
Eine Freundin hatte mir gesagt, du, ich habe eine Doku gesehen über MECFS, das sind so ähnliche Symptome, wie die Luna hat. Ich hatte vorher von der Erkrankung noch nie was gehört. Und ich bin Kinderkrankenschwester, arbeite seit 20 Jahren an der Uniklinik. Und das war mir völlig fremd. Ich habe mir diese Doku angeguckt. Und da waren die beschriebenen Leute aber so schwer krank. Also die lagen im dunklen Zimmer mit Kopfhörern, konnten kein Geräusch, kein Licht, kein gar nichts mehr ertragen. Sodass ich die Luna darin nicht gesehen habe. Und ich war ja immer auf dem Ding so, das ist das Postvakzinationssyndrom, so wird halt die Nebenwirkung nach der Impfung bezeichnet, und habe mich auch eher da in Foren und im Internet umgeschaut nach, wer kennt das, was gibt es, und habe MECFS erstmal ausgeschlossen, weil ich die Luna nicht als so schwer erkrankt gesehen habe, wie ich es da gesehen habe und mich einfach noch nicht auskannte. Und ich hatte unsere Ärzte in der Klinik gebeten, in die Richtung MECFS mal alles an Diagnostik zu machen. Die haben das aber abgewiegelt und abgelehnt und haben gesagt, ach, MECFS, das ist jetzt hier so eine Modediagnose, da denkt jetzt jeder, hat das ist doch alles Quatsch. Und dann habe ich das Thema erstmal auch nicht weiter verfolgt, muss ich sagen. Wir sind dann ins Naturheilkundliche Institut nach Steele, ans Knappschaftskrankenhaus gegangen. Und der Arzt hat die Beschwerden ernst genommen. Er hat gesagt, ja, er kann sich vorstellen, das kommt von der Impfung. Und die behandeln mit traditioneller chinesischer Medizin. Und das hat der Luna auch tatsächlich erstmal geholfen. Also die hat dann so Kräutertees getrunken und also mit traditionellen chinesischen Kräutern, Vitamin-C-Infusion ein bisschen gekriegt. Und das hat sie schon wieder so weit stabilisiert, dass sie im Sommer 22, begonnen hat das alles im Januar 22, dass sie im Sommer 22 tatsächlich wieder ein bisschen zur Schule gehen konnte, wieder sich mit Leuten unterhalten konnte, also dass die Symptome nicht ganz weg waren, aber wirklich gut abgenommen haben. Wir waren dann noch zum Beispiel in der Schmerzklinik in Datteln und ich war entsetzt davon, wie die damit umgegangen sind, weil ich hatte halt mit Luna zusammen vorher Schmerzfragebögen ausgefüllt, also ne, starke Kopfschmerzen, 24/7, Muskelschmerzen, Gliederschmerzen, an allen Tagen, Bauchschmerzen, also alles, was sie so hatte. Und dann kamen wir da hin und kamen da rein ins Behandlungszimmer. Da saßen eine Psychologin und eine Ärztin und meinten nur zu uns, okay, wir wissen, was die Luna hat und wir wissen auch, was wir machen müssen. Und ich war so, okay, sie haben noch kein Wort mit uns gesprochen und sie wissen auch nicht, warum sie diese Schmerzen hat, aber sie wissen, was sie hat, das ist ja interessant so. Und dann wurde mir halt erklärt, dass das völlig egal sei, woher die Schmerzen kämen oder gekommen sind, weil jetzt hat sie halt ein Schmerzgedächtnis entwickelt und das müsste man durchbrechen und man müsste jetzt die Schmerzen einfach ignorieren und die Fatigue und Erschöpfung auch und die Luna müsste jetzt einfach lernen, wieder normal zur Schule zu gehen und Fußball zu spielen und so. Und sie würden mir eine stationäre Aufnahme empfehlen, damit sie das lernt. Dafür wäre aber die Voraussetzung, dass sie zweimal Corona geimpft ist. Und da habe ich die angeguckt und habe gesagt, also sie wissen schon, dass die Corona-Impfung genau das war, was das bei Luna das ausgelöst hat. Ich werde sie auf gar keinen Fall ein zweites Mal impfen lassen. Und dann meinen die so, ja, nee, gut, das sind unsere Aufnahmekriterien, dann können sie halt hier nicht herkommen. Ich bin heute heilfroh, dass sozusagen diese Forderung nach der zweiten Impfung für mich ganz klar ausgeschlossen hat, dass die Luna da hingeht stationär, weil ich habe später von vielen Kindern und Jugendlichen gehört, die da hingegangen sind mit der gleichen Symptomatik und die eine massive Zustandsverschlechterung erlebt haben, weil diese Aktivierung und dieses Ignorieren der Symptome das Schlimmste ist, was man machen kann bei einem Kind, was Long-Covid, ME/CFS, Brustwarzen, also sowas aus dem Spektrum einfach hat. Mhm. Insofern, aber nur um mal zu zeigen, wie der schulmedizinische Umgang einfach mit der Erkrankung war. Die haben nichts, oder heute auch noch ist leider, die finden nichts und dann sind sie ganz schnell bei, das ist psychosomatisch. Mhm. Und das haben wir halt leider auch erfahren.
Ja, und vielleicht können wir zur Einordnung, du hast bestimmt Zahlen parat. Also, oder ich weiß auch Zahlen. In Deutschland sind rund 650.000 Menschen von dieser Erkrankung betroffen. Das hat sich, ist stark angestiegen nach Corona.
Genau.
Und man wusste das, also sind ja nicht wenig Menschen, ne? Man muss sich die mal auf einem Haufen vorstellen. Das heißt, untereinander würde man ja denken, dass da bei den Medizinern so ein Austausch stattfindet und trotzdem war die Skepsis aber sehr hoch. Und wie erklärst du dir das?
Es ist einfach nicht bekannt bei den Ärzten. Also es kam im Medizinstudium überhaupt nicht vor, die Erkrankung ME/CFS, obwohl sie so häufig ist. Vor der Corona-Pandemie waren schon 300.000 Leute betroffen. Das ist mehr als von Multipler Sklerose zum Beispiel betroffen sind. Und sie tauchte in den Curricula einfach nicht auf, weil sie seit Jahrzehnten stigmatisiert ist. Es sind wie bei so vielen Erkrankungen, die mit dem Immunsystem zusammenhängen, viel mehr Frauen betroffen als Männer, also ungefähr so Relation 3-4 Frauen zu einem Mann. Und dadurch wurde das jahrzehntelang als Neurasthenie, als Hysterie, als psychosomatisch und sonst was abgestempelt.
Das kennen wir ja, ne? Dass die Frauen da nicht so ernst genommen werden in der Medizin, ja.
Und dadurch, das ganz große Gros der Ärzte, also ich kenne ja viele Ärzte und habe mit vielen gesprochen und die allermeisten, die hatten noch nie was von ME/CFS gehört. Und das, obwohl es so häufig ist. Und das hat mir halt gezeigt, dass die Leute, dass es ganz viele Menschen mit diesen Symptomen gab, die nie die Diagnose bekommen haben, Punkt eins. Und zweitens wahrscheinlich viel auf Depression diagnostiziert worden, in psychosomatischen Kliniken gelandet sind oder am Ende auch einfach gar nicht mehr zu Ärzten gegangen sind, weil sie einfach nicht ernst genommen wurden. Und ich glaube, es kommt jetzt erst ganz, ganz langsam und zwar über Podcasts wie dein hier oder Artikel in den Medien, dass Ärzte überhaupt davon hören und so erkläre ich mir das und finde das ganz, ganz, ganz schrecklich.
Das kann ich verstehen. Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil da ist ja jetzt ein langer Zeitraum schon zwischen. Hast du das Gefühl, dass die Ärzte das ernster nehmen? Also habt ihr auch schon die Erfahrung gemacht, ihr beiden?
Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht mit Gutachtern vom medizinischen Dienst tatsächlich. Wir haben einen Pflegegrad beantragt im Sommer 24. Da war die Luna da bettlägerig und es ging einfach gar nichts mehr. Da ist eine Gutachterin gekommen, die hatte noch nie was von ME/CFS, Long-Covid oder sonstigem gehört. Die hat kurz mit Luna gesprochen, dann habe ich gesagt, die Luna kann sich nicht weiter mit Ihnen unterhalten. Ich schildere Ihnen mal die Symptome, ich schildere Ihnen, was ich alles mache, wie unser Alltag aussieht. Und in ihrem Gutachten dann hat sie mir quasi unterstellt zu lügen und hat Luna 0 Punkte gegeben. Also die Frau hatte einfach keine Vorstellung von der Erkrankung und von dem, was es bedeutet und dass das eines Pflegegrads würdig ist. So. Dann bin ich in Widerspruch gegangen. Dann kam im Dezember eine zweite Gutachterin, die hatte nicht sehr viel mehr Ahnung, wenn man ehrlich ist. Die hat uns dann, 10 Punkte gegeben und Pflegegrad 1. Dann musste ich in die Klage gehen. Dann kam eine erneute Gutachterin, die kannte die Erkrankung. Der hatte ich vorher Unterlagen zugeschickt, weil es bei den ersten zwei nicht möglich war. Die hat das dann verstanden, die hat das auch so umgesetzt. Die Luna hat jetzt Pflegegrad 3 und jetzt war zuletzt im Januar nochmal eine Re-Evaluation erneut, wo eine Gutachterin kam, die sagte, wir haben jetzt endlich Fortbildung. Also wir kennen jetzt das Krankheitsbild, ich verstehe, wovon Sie reden und ich verstehe, dass ich mit der Luna nicht sprechen kann, dass das kognitiv einfach nicht möglich ist. Ich gucke einmal in ihr Zimmer und wenn sie da liegt, so, dann ist okay. Also da habe ich gesehen, da tut sich was.
Und das sind so diese Momente, wo ich dann denke, da kommen ja Menschen, fremde Menschen in dein Zuhause. Also was hättet ihr davon, das vorzuspielen? Also kein Mensch möchte doch so krank sein. Und selbst auch, wenn es psychisch ist. Also auch das sucht sich ja jemand nicht aus. Und auch da brauchen ja die Angehörigen Hilfe. Also man kann sich gar nicht hineinversetzen, wie jemand das so negiert, diese Sorgen und diese Probleme, die man hat und das einfach nicht ernst nimmt. Ne? Und jetzt, du hast gesagt 24, das heißt 2 Jahre dazwischen. Es gab einmal so ein bisschen Anstieg, Ende 22 hast du gesagt, und dann wurde es irgendwann aber wieder schlimmer.
Genau, dann kam das, was ME/CFS auszeichnet, was das Hauptdiagnosekriterium auch ist, das heißt PEM, P-E-M, das steht für postexertionelle Malaise, was bedeutet, dass die Patienten nach normalsten Alltagsanstrengungen, die körperlicher, kognitiver oder auch emotionaler Art sein können, in eine Zustandsverschlechterung geraten. Was ME/CFS eigentlich ausmacht und unterscheidet von anderen Erkrankungen. Die Luna hatte sich, wie gesagt, 22 ein bisschen stabilisiert, hat auch angefangen, wieder zur Schule zu gehen. Und im Januar 23 gab es in der Schule einen Tanzball und vorher 3 Tage Tanzkurs. Und das wollte die Luna unbedingt mitmachen. Das hat sie auch mitgemacht und ist da einfach über ihre körperliche Belastungsgrenze, die immer noch ganz weit herabgesetzt war, gegangen. Und ist nach diesem Tanzball zusammengebrochen und nie wieder aufgestanden, sage ich mal. Also danach war gar keine Schule mehr möglich seit Januar 23. Und diese PEM, also diese Zustandsverschlechterung, die kann halt ein paar Tage andauern, die kann ein paar Wochen andauern, aber die kann auch dauerhaft sein. Und bei Luna ist es eigentlich so, dass sie sich bis heute nicht ganz von diesem Schlag und von diesem Absturz wieder erholt hat. Und dann war sie halt körperlich viel eingeschränkter und war eigentlich nur noch zu Hause. In die Schule gehen haben wir dann so Richtung Herbst 23 noch mal ein bisschen versucht, weil es ja doch das ist, was ein Jugendlicher am meisten möchte, irgendwie am Leben teilnehmen, irgendwie mit den Freunden sein, und Schule ist natürlich irgendwie das Wichtigste, weil man ja auch immer hofft, ich kann weitermachen, ich werde wieder gesund. Also diese Hoffnung, das geht wieder vorbei, sie wird wieder gesund, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten ist dieser ganze Spuk vorbei, das war eigentlich immer unsere Prämisse, so das, woran wir geglaubt haben und ehrlich gesagt auch weiterhin glauben. Die Zeithorizonte haben sich verschoben. Aber wir glauben immer noch ganz fest, dass die Luna irgendwann wieder gesund werden wird. Aber es wurde dann irgendwie immer schlimmer. Und je mehr man manchmal über diese Grenzen gegangen ist, umso mehr ist man abgestürzt und hat sich der Zustand halt wieder verschlechtert. Und wir mussten dann leider im September, Oktober 23 hat sie immer noch mal versucht, so eine Schulstunde hinzugehen oder auch mal Einzelunterricht zu machen. Und wir haben immer gesehen, das war schon viel zu viel. Danach ging es ihr immer wieder schlechter. Und dann haben wir halt ganz aufgehört, genau.
Ja. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, heute ihr Zustand, du hast es ja gerade gesagt, als du gegangen bist, lag sie noch im Bett. Ist es immer noch so, dass sie nur zu Hause ist oder kann sie auch mal vor die Tür gehen?
Sie kann vor die Tür gehen, wenn ich ihr helfe. Also Arztbesuche sind möglich. Und seit Beginn dieses Jahres hat sie auch festgestellt, dass sie Kinobesuche aushalten kann. Also wenn sie alleine ist, sie kann leider nicht mit Freunden gehen, weil die Gespräche einfach davor, danach, dieses Interagieren mit anderen Menschen, das schafft sie kognitiv leider nicht. Das isoliert sie halt furchtbar und das tut ihr auch furchtbar leid, weil sie so gerne sich mit ihren Freunden einfach austauschen würde, wissen, was machen die, und sie auch denkt so, die denken bestimmt, ich interessiere mich gar nicht für sie, aber so ist das nicht, sondern sie kann einfach wirklich kognitiv nicht. Aber sie hat gemerkt, sie kann sich einen Film im Kino angucken, wenn sie alleine da ist und ich sie hinbringe mit dem Auto, wieder abhole und dann, wir wohnen erster Stock, das heißt, da sind ein paar Treppen zu überwinden. Wenn ich sie dann mit so einem Treppensteiger, das ist so ein Stuhl mit Motor, wo man die Treppen hochgehoben wird, wieder hochbringe, dann geht das.
Das ist schon eine richtig, richtig krasse Einschränkung, ne? Das, also wenn ich überlege, sie geht ins Kino und dann die Treppen im ersten Stock, das kann man sich, wenn man davon nicht betroffen ist, kann man sich nicht vorstellen.
Kann man sich nicht vorstellen. Nee, aber für uns ist dieses, es ist möglich, ins Kino zu gehen, schon so, also wir sind da so glücklich drüber. Es ist so großartig, dass das möglich ist, weil für die allermeisten mit ME/CFS ist sowas halt gar nicht möglich. Mhm. Und deswegen, weil die haben halt auch noch, ganz viele haben halt diese Reizempfindlichkeit. Das heißt, die können kein Licht aushalten, die können Geräusche nicht aushalten. Da ist halt Kino so das Schlechteste, was man sich vorstellen kann. In der Beziehung ist die Luna aber zum Glück nicht so sehr betroffen, sodass das geht. Und da sind wir gerade schon einfach super glücklich drüber, dass sie auf den Stand gekommen ist. Genau.
Und du hast gesagt, sie kann nicht direkt mit ihren Freundinnen sprechen, aber gibt es irgendeine Art von Austausch mit der Außenwelt?
Also mit ihren Freunden, ich bin so dankbar für diese Freunde, weil die stehen, trotz dass sie seit 4 Jahren mit Luna kaum Kontakt haben können, immer noch zu ihr. Und die haben jetzt zum Beispiel zu ihrem Geburtstag den Weg gefunden, dass sie ihr Musikkassetten aufgenommen haben. Jeder mit seiner Lieblingsmusik, und gesagt haben, okay, wenn wir nicht sprechen können, dann kommunizieren wir halt über Musik. So.
Oh.
Und also die sind irgendwie immer noch da und die Luna weiß, die sind da. Und einmal haben sie tatsächlich auch versucht, zusammen ins Kino zu gehen. Und Luna hat gesagt, okay, ich gehe mit euch ins Kino, aber ich spreche nicht mit euch. Und dann haben die sich halt untereinander unterhalten und Luna war zwar dabei, aber das war so okay. Da konnte sie es gerade so, sag ich mal, aushalten. Aber selbst Nachrichten schreiben oder irgendwie Sprachnachrichten oder so, selbst das geht nicht. Da sagt ihr Kopf sofort, nee, das merkt sie direkt als Schmerzen, als eine Anstrengung im Gehirn, wo sie merkt, sagt immer, Mama, das ist so ein schlimmes Gefühl, das kann ich nicht aushalten. So. Und dann, wenn sie da drüber geht, also sie hat mal versucht, einen Geburtstagsbrief an eine Freundin zu schreiben, jetzt vor 2 Monaten, als es ihr relativ gut ging, dann kommt sie halt auch direkt in diese PEM. Das nennt man auch Crash unter, sag ich mal, Insidern oder ja, in der Erkrankungsszene. Dann crasht man und dann werden halt alle Symptome schlimmer. Und dann geht es ihr auch körperlich wieder schlechter. Und dann kann sie auch in Zustände kommen, wo sie gar nicht mehr sprechen kann, wo sie nicht mehr denken kann, wo sozusagen das Gehirn komplett ausschaltet. Insofern vermeidet sie das einfach.
Ja, und wie erlebst du sie? Also wie ist sie emotional? Also Hast du das Gefühl, sie schlägt sich tapfer, sage ich jetzt mal, oder sind da schon Zusammenbrüche auch immer wieder?
Sie schlägt sich unglaublich tapfer. Und auch das ist relativ typisch für die MECFS. Also ich kann jetzt vor allem für Kinder und Jugendliche sprechen, weil ich halt in vielen Elternselbsthilfegruppen bin. Aber die sind alle so unglaublich tapfer, wie die das aushalten und auch nicht die Hoffnung verlieren. Und die Luna ist auch ein Paradebeispiel dafür. Die hat so in den ersten 2 Jahren viel verdrängt, auch einfach von was sie gerade verpasst und auch was mit Schule läuft und sie nicht machen kann und so. Und war aber trotzdem immer hoffnungsvoll und hat noch das Positive gesehen und ist nie in so eine, in eine Richtung Depression gegangen, zum Glück. Und jetzt hat sie sogar den Dreh gekriegt, dass sie sagt, du Mama, vielleicht ist das sogar für irgendwas gut, diese Erkrankung. Also ich habe jetzt so viel Zeit, über mich nachzudenken. Ich bin nicht mehr in diesem Stress, in dieser Hektik unseres Alltags, wie ja jeder andere so ist. Also sie versucht sogar irgendwas Positives in dieser Situation noch zu suchen und zu finden und freut sich dann einfach über das, was geht. Also wenn es ein leckeres Essen ist oder wenn es ein Film gucken ist oder Musik, die sie mag oder jetzt wie gesagt ins Kino gehen, ist für sie das absolute Highlight. Da versucht sie immer noch Freude und Glück zu haben und sich zu suchen.
Also eine sehr starke junge Frau.
Bewundernswert.
Oh. Und liebe Christine, du bist alleinerziehend. Du machst das ja alles alleine. Du hast gesagt, du bist Kinderkrankenschwester. Das heißt, du arbeitest ja auch. Wie geht's dir seit 4 Jahren?
Ich versuche einfach auch ganz tapfer zu bleiben, weil die Luna mir ein Riesen Vorbild und Beispiel ist. Ich musste meine Stelle reduzieren. Ich arbeite jetzt nur noch 2 Tage die Woche und habe Unterstützung, muss ich sagen, auch von meinen Eltern. Die wohnen auch hier in Essen und Oma versorgt sie mit Essen, wenn ich arbeiten musste. Also ich bin nicht ganz allein. Aber es ist natürlich super schwer, als Mama mit anzugucken, wenn es deinem Kind so schlecht geht und du bist einfach ohnmächtig und du kannst einfach nichts machen, du kannst diese Schmerzen nicht lindern. Und für mich ist es immer besonders schwer, wenn ich andere Jugendliche sehe. Also das ist nur draußen auf der Straße oder schon, wenn ich irgendwie Kinder mit dem Tornister zur Schule abgehen sehen, dann kriegt man einfach so einen Stich ins Herz und würde sich so sehr wünschen, dass das eigene Kind auch wieder rauskommt aus dieser, aus diesem nur im Bett liegen und nichts anderes machen. Und mir ist das zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass es wirklich als Mama oder als Eltern auch ein schwerer Schicksalsschlag ist, als ich auf einer MECFS-Demo war in Düsseldorf und dort andere Betroffene, also ich bin auch in einer Erwachsenen-Selbsthilfegruppe und dort andere Betroffene getroffen habe, die auch im Rollstuhl saßen, denen es super schlecht ging und die dann zu mir gesagt haben, aber Christina, weißt du was, ich bin trotzdem noch froh, dass es mich getroffen hat und nicht mein Kind, weil das wäre noch schlimmer. Und da ist mir erst mal bewusst geworden, so was das auch als Elternteil mit einem macht und was das für eine große Last ist. Weil vorher dachte ich immer, naja, ich bin ja nicht krank. Ich habe ja nicht die Schmerzen. Also warum sollte ich jetzt irgendwie jammern oder belastet sein? Aber ja, es ist schon schwer, aber wir versuchen beide das Beste draus zu machen.
Das heißt, du sorgst auch für dich und guckst, dass du zwischendurch mal rauskommst und Abstand bekommst? Oder?
Ja. Tue ich jetzt so seit, also im ersten Jahr habe ich das nicht mehr gemacht oder im zweiten Jahr, als es Luna so viel schlechter ging, da war ich, habe ich gesagt, ich ziehe mich aus allem zurück, ich bin jetzt nur noch für mein Kind da. Und dann hat sie aber auch irgendwann gesagt, selber so, Mama, mach mal auch was für dich, du brauchst das auch. Und dann habe ich schon geguckt, dass ich mich auch wieder mit Freunden mal treffe, dass ich in meine Trommelgruppe gehe, was mein Hobby einfach ist und was mich glücklich macht und dass ich da wirklich auch gucke, dass ich auf mich selber aufpasse, weil ich schon auch einige Eltern erlebt habe, die einfach wirklich in Burnout gegangen sind und die dann auch nicht, denen so schlecht ging, dass sie gar nicht mehr klar kamen und dann natürlich auch für die Kinder nicht mehr so da sein können. Und das, also die Gefahr schwebt auf jeden Fall auch immer über einem, weil es einfach psychisch, körperlich und emotional so belastend ist. Ja, und deswegen, aber ich glaube, ich bin einfach von meinem Grundtyp her sehr positiv und deswegen.
Ja, das merkt man auch im Gespräch jetzt. Merke ich, du hast wirklich eine total positive Ausstrahlung und ja, ein Glück dann, dass deine Tochter dich dann hat und dass du da so eine starke Stütze an ihrer Seite bist. Und du, also ich habe, du hast es gesagt, du hast dann irgendwann wieder was für dich gemacht, aber natürlich hast du dir auch andere Betroffene gesucht und bist in Selbsthilfegruppen gegangen. Was hast du da erlebt?
Ganz viel Unterstützung zum einen. Also als bei uns klar wurde, das ist ME/CFS, das war so nach dem großen Crash Januar 23, dann so im folgenden Frühling habe ich ME/CFS Ärzte gesucht. Dort haben wir Fragebögen ausgefüllt und es wurde klar mit einem Schlag so, okay, die Luna, was die hat, das ist ME/CFS. Dann habe ich mich halt nach Selbsthilfegruppen umgeguckt und das ist unheimlich hilfreich einfach, sich auszutauschen über alles Mögliche, über die Symptome, was kann helfen, welche Ärzte, wie geht's einem selber. Da gab es einfach auch Angebote für die Eltern. Also ich war in einer Selbsthilfegruppe, die heißt Nicht genesen Kids. Es gibt Nicht genesen für Erwachsene und die Nicht genesen Kids ist sozusagen für die Eltern. Und ich habe das als unheimlich hilfreich empfunden. Ich hatte dann noch eine kleinere Gruppe von Post-VAC-Erwachsenen, Betroffenen in NRW, sodass ich auch die Erwachsenenperspektive ein bisschen mitgekriegt habe und war da die einzige Mama, aber war da auch willkommen und gut aufgenommen und habe dann selber mit einer anderen Mama aus Österreich noch eine Elterngruppe für Post-VAC-Betroffene Kinder und Jugendliche gegründet quasi. Da sind wir jetzt vielleicht so 10 Leute, die in sehr engem Austausch sind, weil es einfach so klein ist. Und wir sind uns, glaube ich, gegenseitig eine enorme Stütze, weil wir uns einfach verstehen, weil wir über dasselbe reden, weil wir dasselbe erfahren, weil da immer ein offenes Ohr ist und man sich austauschen kann über alles Mögliche. Und es gibt so viele Themen irgendwie. Und dann freut man sich miteinander, wenn es mal ein bisschen besser geht, aber man leidet natürlich auch sehr, wenn es den anderen schlechter geht. Und es gibt noch viel schwer betroffenere Kinder und Jugendliche oder auch Erwachsene als die Luna.
Mhm. Lass uns gerne da mal einsteigen, dass wir so ein bisschen mehr über die Krankheit erfahren. Also als ich von deiner Geschichte gehört habe, da war mir das jetzt nicht fremd, der Begriff. Das mag jetzt daran liegen, dass ich viel lese oder an meinem Beruf. Aber wir haben ja festgestellt, du hast es auch schon gesagt, es wird zwar bekannter, aber es ist noch nicht so bekannt, obwohl es diese Erkrankung schon sehr lange gibt. Ich glaube, seit den 1950er Jahren, beziehungsweise in den 1980er Jahren. Und es ist aufgekommen jetzt nochmal mehr in Verbindung mit Long-Covid. Das wird oft zusammen verwendet, aber du kannst das gut unterscheiden. Magst du das mal einmal machen, dass du es so ein bisschen einordnest, historisch, wie das entstanden ist und warum es vielleicht auch schwierig ist, das so in Verbindung miteinander zu bringen? Weil diese Erkrankung gibt es ja und gab es schon vorher und die wird es auch weiterhin geben, auch ohne eine Corona-Infektion.
Genau, ich würde dann gerne einmal einsteigen, wie ME/CFS eigentlich entsteht, was man jetzt weiß. Man geht davon aus, dass der Auslöser vor allem virale Erkrankungen sind, also auch Epstein-Barr-Virus, Grippe-Virus, alles, was es auch schon vor Corona gab. Es können auch andere Erreger sein, also Bakterien, Borrelien machen das auch gern, Parasiten, aber es kann auch durch Medikamente entstehen, wie jetzt zum Beispiel durch die Impfung bei Luna oder auch durch Schädel-Hirn-Trauma oder OPs im Kopf-Halsbereich. Also es gibt viele Auslöser, das heißt, es gab es auch schon lange vor Corona. Und jetzt mit der Corona-Infektion, also SARS-CoV-2 ist einfach nochmal ein Trigger, der das auslösen kann. Und da die ganze Welt durchseucht worden ist und ja fast alle Leute eine Covid-Infektion hatten, war das eigentlich schon klar, dass auch viele danach in dieses postakute Infektionssyndrom, also in der Schwere von ME/CFS auch entwickeln könnten oder würden. Und so ist es ja auch gekommen. Die Zahlen haben sich verdoppelt. So schätzt man ungefähr, vor Corona waren es 300.000 Menschen in Deutschland. Jetzt schätzt man 650.000 MECFS-Betroffene.
Weltweit 40 Millionen, habe ich gelesen. Ne? Also um nur mal das so einzuordnen. Ja,
ja, Wahnsinn. Long-Covid ist so der umgangssprachliche Begriff eigentlich. Den, glaube ich, die meisten kennen. Der bezeichnet aber eine Riesengruppe an Leuten. Also ich glaube, es sind so 1,5 Millionen Leute in Deutschland, die an Long-Covid erkrankt sind. Das können halt Leute sein, die wirklich eine schwere Infektion hatten, die auf Intensivstation waren, die vielleicht auch Organschäden von der Behandlung davon getragen haben, die einfach super lange brauchen, um sich wieder zu erholen. Dann gibt es Leute, die vielleicht sehr vorerkrankt waren und dann durch die Corona-Infektion auch nochmal eine Verschlechterung ihrer Vorerkrankung erlebt haben. Es gibt ja auch so Leute, die zum Beispiel einfach ein bisschen, also was heißt ein bisschen, ich will das jetzt gar nicht runtermachen, die zum Beispiel Geschmacksverlust hatten oder Riechverlust und wo das erst nach Jahren oder Monaten oder Jahren wiederkommt. Und die würde man auch in den Kreis Long-Covid zählen, weil sie einfach Nachfolgen sind von Corona. Die zählen aber nicht zu MECFS. MECFS ist die schwerste Form, würde ich sagen, von Long-Covid. Also die, die sich nicht wieder erholen und von denen dann auch viele so massiv betroffen sind, dass sie nicht mehr zur Schule gehen, nicht mehr studieren können, nicht mehr arbeiten gehen, wirklich nur noch zu Hause sein können, im Bett liegen. Deswegen ist das, wenn man Long-Covid, darf man mit MECFS nicht gleichsetzen. Das ist mir ganz wichtig, weil es einfach viel schwerwiegender ist, MECFS zu haben. Und es ist wichtig zu wissen, dass es das auch schon vorher gab und dass es durch andere Infekte oder andere Sachen auch ausgelöst werden kann.
Und was ist so dein Wunsch, wohin die Reise mit dieser Erkrankung geht, ist jetzt komisch formuliert, aber du hast ja auch ein Anliegen. Also du möchtest ja auch, dass darüber aufgeklärt wird, weil dazu können wir vielleicht auch nochmal was sagen. Die Forschung, ich sag mal, da passiert nicht ganz so viel. Hast du denn den Eindruck, dass es aber besser wird, also dass mehr geforscht wird, was die Erkrankung angeht? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich klar machen, dass bis 2019 gab es eigentlich in Deutschland gar keine Forschungsgelder für MECFS, obwohl das so eine häufige, so schwere Erkrankung ist. Und jetzt durch Corona hat das schon einen absoluten Aufwind erlebt, sowohl in, dass es etwas bekannter wird. Also es freut mich auch total zu hören, dass du die Erkrankung schon kanntest, ohne dass du jetzt jemanden direkt Betroffenen in deinem Umfeld hast. Dass die medial mehr aufgegriffen wird, aber auch, dass sie im Gesundheitsministerium und im Forschungsministerium jetzt mehr aufgegriffen wird. Trotzdem besteht einfach ein enormer Nachholbedarf, weil es gibt bisher keine einzige Therapie, keine einzige zugelassene Therapie, die den Menschen helfen würde.
Also es gibt nichts, die können gar keinerlei Medikamente bekommen, gar nichts.
Es gibt nichts, was die Erkrankung heilen würde. Es gibt symptomatische Erkrankungen, aber Behandlungen, aber selbst die, also jetzt zum Beispiel die Schmerzen zu lindern, zu versuchen, den Schlaf zu verbessern oder auch, wir haben über die Symptome noch gar nicht so richtig gesprochen, genau. Das würde ich gleich nochmal tun.
Gerne.
Oder auch die Kreislaufdysregulation irgendwie zu verbessern. Aber selbst da sind die Medikamente oft nicht von den Krankenkassen zugelassen, für die Erkrankung zugelassen. Das heißt, man bezahlt auch ganz viel einfach selber, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber es gibt kein einziges Medikament, keine einzige Therapie, die MECFS heilen würde oder lindern kann, behandeln kann, ursächlich. Weil einfach das so lange als psychosomatisch abgestempelt wurde und nicht geforscht wurde. Das kommt jetzt so langsam. Es gibt die Frau Professor Scheibenbogen an der Charité in Berlin, die einzige MECFS-Ambulanz hatte oder hat, ich weiß gar nicht so richtig, ob es noch jetzt schon wirklich eine MECFS-Ambulanz sonst noch irgendwo für Erwachsene in Deutschland gibt. Und die hat schon seit 15 Jahren, die ist Immunologin eigentlich, hat da schon gesagt, das ist nicht psychosomatisch und da gibt's ganz viele Krankheitsmechanismen. Und die hat angefangen zu forschen und weltweit gibt's in den letzten 5 Jahren ganz viel Forschung und ganz viel Studien. man hat jetzt auch wirklich so die Pathomechanismen, also die Ursachen der Erkrankung, was im Körper passiert, wird auch immer besser verstanden. Noch nicht bis zum Letzten, aber man weiß, was da alles schiefläuft in sämtlichen Organsystem. Also es sind fast alle Systeme betroffen.
Das fände ich total interessant zu wissen. Was läuft, was genau die Symptome, wenn du da nochmal was zu sagen würdest, und was läuft da in dem Körper ab?
Genau, also vielleicht Symptome einmal so. Ich habe ja schon gesagt, diese PEM ist das Hauptsymptom. Diese Zustandsverschlechterung nach irgendeiner Belastung. Und die Belastung kann so gering sein, wie ich gehe auf Toilette oder bei den Schwerstbetroffenen, ich drehe mich im Bett um. Das kann schon reichen, um in eine Symptomverschlechterung zu kommen. Dann sind Schmerzen ein großes Kriterium. Das sind vor allem Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, also alle möglichen Schmerzen. Schwindel und Kreislaufdysregulation, Herzrasen, also ganz viele haben so eine, man nennt das orthostatische Intoleranz. Das heißt, wenn die aufstehen, sackt das Blut in die Beine ab und kommt nicht mehr genug im Kopf an, dann erhöht sich der Herzschlag, die kriegen Herzrasen, Schwindel, können das einfach nicht tolerieren. Deswegen verbringen die Leute halt den Tag ausschließlich, manche ausschließlich wirklich in der Horizontalen, manche können für ein paar Minuten aufstehen oder sich mal aufrichten. So, also das ist ein ganz häufiges Symptom. Diese Fatigue, also diese Ermüdung, diese Erschöpfung, die man nicht gleichsetzen kann, aber mit einer Erschöpfung, wie wir sie jetzt kennen, wenn wir irgendwie mal joggen waren oder keine Ahnung, auf den Berg gestiegen sind, sondern das ist eine Erschöpfung, die sich halt auch durch Schlaf oder durch Ausruhen nicht regenerieren lässt, sondern also so, ich glaube, ich kann es ja jetzt auch nur von Beschreibung sagen, weil ich selber nicht erfahre, aber ich stelle mir das vor so ein bisschen wie wenn man Grippe hat. Wenn man so richtig tief in einer schweren Grippe drin ist und man ist einfach nur platt und kann nicht mehr und will einfach nur liegen und nichts anderes machen, so oder noch schlimmer, nur dass der Schlaf keine Heilung bringt, also oder keine Linderung bringt, sondern das einfach immer weiter sich so fortsetzt. Schlafstörungen, wie gesagt, dann auch ein Tag-Nacht verschobener Rhythmus und ganz viel, was die Luna besonders halt auch hat, diese kognitiven Störungen, Brain Fog, nennt man das auch, also Gehirnnebel, Konzentrationsstörung, Gedächtnisstörung, Wortfindungsstörungen haben viele Leute, also die dann auch nicht mehr fähig sind, zu arbeiten, weil sie sich einfach nicht konzentrieren können. Und wenn die schwer betroffen sind, auch wirklich schon nichts mehr, auch nichts mehr sehen können, nichts mehr lesen können. Luna kann auch nicht mehr lesen, weil es einfach kognitiv zu anstrengend ist. So das logische Denken fällt einfach weg. Dann haben viele noch, was auch besonders fies ist, finde ich, diese Reizempfindlichkeit, dass sie Licht und Geräusche nicht gut aushalten können und die Schwerstbetroffenen dann halt auch wirklich nonstop in abgedunkelten Zimmern liegen und gar kein Licht mehr ertragen können, mit Kopfhörern auf, um gar kein Geräusch mehr an sich ranzulassen. Und das wird teilweise so schlimm, dass die Leute auch Berührung nicht mehr ertragen können, dass Licht, Geräusch, Berührung schon massive Schmerzen auslösen.
Alle Sinnesorgane, ja. Okay, und zu den Ursachen, wie weit ist da die Forschung aktuell? Was kann man dazu sagen? Weil so manche Sachen, die du so sagst, denke ich so, ja, hat das was mit nicht ausreichender Versorgung, also all der Nährstoffe, die man so braucht oder so, aber wahrscheinlich so einfach ist es nicht, ne?
Das wäre schön, das wär gut. Wenn es so einfach wäre, genau. Es gibt ganz viele Sachen, die da ineinander greifen. Also wie gesagt, ME/CFS ist eine neuroimmunologische Multisystemerkrankung. Das heißt, sie trifft auf ganz viele Organsysteme zu. Ein schwer Betroffenes ist das Nervensystem. Es gibt Leute, die haben auch Paresen, die haben Tremor, die haben Gangunsicherheiten, können auch gar nicht mehr gehen. Bei fast oder bei allen ist das autonome Nervensystem betroffen. Das ist ja das, was sozusagen ohne unser Bewusstsein alle Vorgänge im Körper regelt und was unter anderem auch diese Sympathikus-Parasympathikus-Balance regelt. Sympathikus ist das Nervensystem, was in Erscheinung tritt, wenn wir im Flight-of-Fight-Modus sind, also wenn uns irgendwas angreift und wir vor dem Säbelzahntiger wegrennen müssen. Dann wird sozusagen die Stresshormone hochgefahren und dann ist der Körper im Stress, aber kann sich auch verteidigen, kann rennen oder kämpfen.
Wenn es gut ist, dann ist es ein positiver Stress. Also einfach so, ne, dass man was machen kann, dass man handlungsfähig ist.
Dass man handlungsfähig ist, genau. Und es ist aber ganz wichtig, dass das dann auch wieder runtergefahren werden kann. Und dann der Gegenspieler, der Parasympathikus, der eher für Verdauung, für Schlaf, für Entspannung, für auch Heilung wieder zuständig ist, wieder zum Tragen kommt. Und bei MLCFS ist das ganz oft dysreguliert. Und ganz oft ist es so, dass der Sympathikus die ganze Zeit feuert. Also der Körper die ganze Zeit im Stress ist und die ganze Zeit das Gefühl hat, ich bin in Gefahr. Der Säbelzahntiger hockt neben mir. Jede einzelne Zelle von mir ist gerade in Gefahr und ich muss dagegen kämpfen. Und das führt dazu, dass man ganz viel Energie eigentlich verbraucht dafür, weil man ja so im Stress ist, aber diese Energie nicht hat. Das heißt, tired but wired, man ist eigentlich unendlich entschöpft und trotzdem unter Strom. Genau, also das autonome Nervensystem spielt und das spielt dann halt in die Verdauung mit rein. Also es gibt Leute, die haben zum Beispiel Magenparesen, die können gar keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Temperaturempfindungsstörungen, denen ist super warm, obwohl super kalt ist und so weiter. Also da gibt es ganz viele, die auch der Kreislauf wird durchs autonome Nervensystem mitgeregelt. Da spielt halt auch dieses Herzrasen mit rein, das Blut versackt. Das alles gehört mit zum autonomen Nervensystem. Das ist betroffen. Dann ist das Immunsystem betroffen, vielleicht sogar der erste Auslöser. Ich glaube, man weiß noch nicht so, wo ist Henne und Ei, was bedingt sich wie gegenseitig. Aber es gibt auf jeden Fall chronische Entzündungen. Es gibt Autoimmunprozesse, also dass Autoantikörper gebildet werden, die sich die eigene Körperzellen angreifen. Dadurch ist das Immunsystem eigentlich die ganze Zeit im Feuermodus und auch da ist es ja wieder so eine Balance. Das fährt sich hoch, wenn eine Infektion da ist und dann muss es sich aber auch wieder runterfahren. Und auch diese Balance kommt komplett außer Tritt bei MECFS, was dazu führt, dass das Immunsystem sich dann wahrscheinlich auch erschöpft und so reaktivierte Erreger, die man im Körper schon hatte, Herpesviren, Epstein-Barr-Virus, den tragen wir ja fast alle mit uns rum, Borrelien oder so, dass die einfach auch wieder vorkommen können und weitere Symptome verursachen.
Das sind aber Vermutungen oder sind das Sachen, die man nachweisen kann? Oder ist das so?
Das kann man nachweisen.
Ja, okay.
Das sind schon, da gibt es ganz viele Forschungen zu und das, da kann man sogar Messungen zu machen. Also man kann das autonome Nervensystem messen, das wurde bei Luna auch gemacht. Man sieht, der Sympathikus ist total hoch, der Parasympathikus ist total runter. Dass das Blut versackt zum Beispiel, das ist ein super einfacher Test. Man stellt sich einfach 10 Minuten hin und misst den Puls. Und bei den Leuten, die posturales Tachykardie-Syndrom, die das haben, geht der Puls einfach hoch, weil das Blut versackt und das Herz gegenreguliert und oft halten die 10 Minuten nicht mehr aus. Also das sind teilweise ganz einfache Messungen, die man macht.
Ja, und gerade dann frage ich mich, warum es dann so lange dauert und warum man dann nicht so ernst genommen wird, wenn das so simple, deswegen habe ich nochmal so explizit nachgefragt, ob das nur Vermutungen sind oder ob man es messen kann. Aber wenn man es ja messen kann, würde man ja denken, dass da schon eher jemand hintergekommen wäre und dass man da weiter drauf guckt, oder? Weil es ist ja auch, wenn ich jetzt so aus Sicht eines Mediziners oder so, es ist ja ein wahnsinnig großes und interessantes Forschungsfeld, wo man viel machen kann. Und da ist dann wieder die Frage, warum passiert es nicht?
Ja, ich ehrlich gesagt frage ich mich das auch. Ich glaube halt, die Erkrankung ist super komplex. sehr, sehr komplex und ist, also das Hormonsystem zum Beispiel ist auch betroffen. Es sind einfach ganz viele Systeme betroffen. Die Gerinnung ist betroffen, also die Blutgefäße, da entzünden sich die Innenwände, die Blutplättchen verformen sich, es bilden sich Mikrogerinnsel, die Durchblutung an sich ist wahrscheinlich herabgesetzt, vor allem aber im Gehirn. Also da gibt es so viele Systeme, die ineinander greifen und die von Patient zu Patient auch nicht gleich sind. Und deswegen hilft auch nicht jedes Mittel dem gleichen oder den verschiedenen Patienten. Es gibt ganz viele Sachen, die helfen dem einen und bei dem anderen führen sie zu einer Verschlechterung. So, insofern ist dieses Ding unglaublich komplex und ich glaube, das ist vielleicht das, was Forscher gerade noch so ein bisschen abschreckt, keine Ahnung. Oder was halt auch Ärzte noch abschreckt, aber die haben, also ich glaube, das Wissen fehlt einfach noch unter Ärzten. Die Einordnung der Symptome, das könnte das sein, ich könnte die Tests machen bei Hausärzten, wo die Leute ja als erstes aufschlagen.
Ja, ich will mich gar nicht abfällig äußern, aber man muss ja manchmal schon mit einer Vordiagnose irgendwo hingehen, damit man ernst genommen wird, weil sonst wird da ja gar nicht nachgeguckt. Aber gut, anderes Thema. Was ich jetzt gerade noch gedacht habe, war, jetzt stocke ich. Es sind so viele Sachen jetzt in meinem Kopf dazu. Achso, genau. Es ist zwar noch nicht ausreichend, noch lange nicht ausreichend erforscht. Du hast aber jetzt schon viel gesagt, was man ja auch schon messen kann. Und du hast auch gesagt, es gibt den Begriff oder die Erkrankung schon sehr lange. Gibt es denn irgendwelche Aufzeichnungen darüber, wie der Verlauf ist? Also kann man Hoffnung haben, wenn man davon betroffen ist? Oder gibt es eine Komplettheilung oder eine Teilheilung?
Es gibt einzelne Leute, die wieder vollständig genesen sind. So, das ist das, was Hoffnung gibt, auf jeden Fall. Es gibt da sehr unterschiedliche Meinungen zu. Also es gibt auch Schulmediziner oder Leute sagen, es gibt für diese Erkrankung keine Therapie, die hat man lebenslang, die ist chronisch. Die verläuft sowieso oft in Wellen. Also es gibt mal bessere Phasen und schlechtere Phasen. Also man kann auf jeden Fall auch drauf hoffen und ich kenne auch selber viele Leute, die sich verbessert haben. Wahrscheinlich bleibt man schon immer, sag ich mal, verwundbar ein bisschen und muss aufpassen, dass man sich nicht überlastet, dass man ja gut auf seinen Körper einfach aufpasst im Hinblick Stress, Entspannung und sowas alles, was man ja eh auch schon jeder kennt, aber was dann, wenn man wieder zurück ins Leben kehrt, auch eigentlich noch schwerer wird. Also wenn man eine Verbesserung hat und dann wieder mit seinen Freunden in die Disco gehen will und kann, dann zu sagen, okay Leute, aber nach 2 Stunden muss ich jetzt nach Hause so. Das wird dann, glaube ich, noch schwieriger, aber das muss man machen. Aber es gibt Hoffnung, aber es gibt auch viele, viele, viele Leute, die haben das Jahre und Jahrzehnte lang und kommen da nicht wieder raus. Und deswegen brauchen wir ganz dringend Forschung. Also wir brauchen ganz dringend auch vor allem schnell Medikamentenforschung. Es gibt schon viele Medikamente, die als Kandidaten gelten, dass sie auch da helfen können. Dazu braucht man Studien und die braucht man am besten in verschiedenen Kohorten, damit man die einzelnen Untergruppen der Erkrankung halt unterscheiden kann und rausfinden, was hilft wem. Ja, wir brauchen ganz dringend Aufklärung auf allen Ebenen, bei den Ärzten als allerersten, aber auch in der gesamten Gesellschaft, bei den Gutachtern, bei den Lehrern, in den Schulen, bei den Arbeitgebern, bei allen. In den Sozialsystemen, bei den Rentenversicherungen, also eigentlich überall. Und wir brauchen eine Versorgung, weil es einfach ganz viele Menschen noch gibt, die überhaupt keine medizinische Hilfe erreicht. Und das ist halt das Schlimme, dass die Schwerstbetroffenen, die nur noch im Bett liegen und gar nicht mehr raus können, weil es einfach gar nicht möglich ist, die sind völlig unbehandelt und die sind völlig allein, weil es noch gar kein aufsuchendes System irgendwie gibt. Also wie gesagt, es gibt ja sowieso eigentlich nur für Erwachsene diese eine Ambulanz an der Charité. Es gab mal Long-Covid-Ambulanzen, auch unter anderem hier in Essen, aber die haben dann die Leute eher wieder so in Richtung Psychosomatik geschoben, haben eben CFS nicht ernst genommen, also das nützt einem dann auch nicht viel. Und die brauchen einfach Unterstützung, die brauchen Therapien und die brauchen jemanden, der da hinkommt und sie medizinisch versorgt.
Ja, und auf dem Weg dahin ist es ganz, ganz wichtig, dass man auf die Erkrankung aufmerksam macht, dass man sie sichtbar macht. Und das machst du ja gerade. Das machst du, weil du mit mir drüber sprichst. Das machst du aber auch woanders, in Foren. Du willst Öffentlichkeit dafür haben, was ja auch total richtig ist. Und jetzt steht auch was an noch. Darüber möchte ich auch unbedingt noch mit dir sprechen. Es wird demnächst im Mai etwas geben. Ich überlasse dir das, dass du das erklärst, was das ist. Einfach damit es ins Bewusstsein der Gesellschaft kommt, dass es diese Erkrankung gibt, dass da noch viel für gemacht werden muss. Und natürlich kommt es, ne, ist logisch, ist immer so, kommt es aus den Reihen der Betroffenen selbst, die ja sowieso aber auch schon so viel Sorge haben, so viel Mühe und Arbeit und es eh schon nicht so leicht haben. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass du zu mir gekommen bist, dass du die Geschichte erzählst und wir hoffen jetzt ganz doll, dass das breit geteilt wird, weil ich finde, du hast eine unfassbare Expertise, du hast das wahnsinnig gut erklärt und ich glaube auch nochmal so ein Verständnis dafür geschaffen, was diese Erkrankung überhaupt ist und was das für Angehörige bedeutet. So, lange Rede, aber jetzt komm gerne zu dem, was im Mai ansteht, was auch hier in Essen ist und wo auch die, die jetzt zuhören, mit unterstützen können.
Ja, sehr gerne. Also es gibt im Mai, am 12. Mai ist immer der internationale Tag für ME/CFS und es gibt eine Initiative seit 2023, die nennt sich Liegendemo, die Liegendemos veranstaltet in vielen Städten in Deutschland. Liegendemo muss man sich so vorstellen, dass man sich tatsächlich eine Matte mitbringt und 10 Minuten oder eine Viertelstunde im Rahmen einer Demo oder Kundgebung sich dann wirklich auf den Boden legt, um sich zu solidarisieren oder sozusagen die Erkrankten, die in den Betten liegen, die ja nicht raus können und selber demonstrieren und für ihre Versorgung und ihre Forschung und weil es, was sie brauchen, kämpfen, das für die repräsentativ einfach zu tun. Genau. Und wir veranstalten das dieses Jahr in Essen, das erste Mal. Ich bin ganz aufgeregt und ich hoffe, das klappt und ich hoffe, ganz viele Leute kommen und ich hoffe auch, ganz viele Leute hören davon, die vielleicht Leute kennen, die ähnliche Symptome haben, also die dann vielleicht auch kommen. Wir werden großen Informationsstand haben. Das wird am 10. Mai in Essen sein. Das ist der Sonntag, der Muttertag. Nachmittags von 15 bis 17 Uhr vor dem Haupteingang des Krugerparks wollen wir das machen, zwischen Krugerhalle und Messehalle. Und wir werden großen Informationsstand haben, auch für Leute, wie gesagt, die vielleicht jemanden kennen, der so ähnliche Symptome hat, wo man vielleicht nochmal Anknüpfungspunkte finden könnte. Und es wäre aber auch wunderschön, wenn einfach Leute, die sagen, Mensch, das gibt's ja gar nicht, so eine Erkrankung und ohne Versorgung und ohne Hilfe, da möchte ich mich gern solidarisieren oder mich drüber informieren, einfach vorbeikommen könnten, damit wir da mit vielen Leuten sind, aufklären können, uns hinlegen können, einfach auch Fotos schaffen. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn von der WAZ, von Radio Essen, von den lokalen Medien Leute kommen würden, um das einfach auch nochmal weiter zu verbreiten und um Leuten auch nochmal den Weg dann zu ebnen zu, vielleicht ist es das, was ich habe, zu Selbsthilfegruppen, zu irgendeiner Art von Hilfe.
Das klingt total toll und ich bin mir sicher, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Zuhörerinnen dieses Podcasts, dass da welche bei sein werden, die das weiter verbreiten, die da hinkommen werden. Und ganz wichtig, du hast jetzt gesagt, wir, wer ist wir, also wer seid ihr als Veranstalter, vielleicht nochmal wichtig?
Wir sind eine kleine Gruppe von hauptsächlich Eltern in Essen. Es gibt eine sozusagen Netzwerk Liegendemo, das hat eine Berlinerin, meine ich, ist sie, Grit Bugenhagen, 2023 gegründet. Und es werden halt Liegendemos in vielen Städten in Deutschland veranstaltet mit denselben Forderungen, denselben Plakaten. Das ist sozusagen so ein bisschen so eine Marke, um einfach darauf aufmerksam zu machen. Und in Essen sind wir 4 Mütter, die das in die Hand genommen haben, plus eine Betroffene. Weil es halt, wie du schon sagst, so ist, dass die Betroffenen ja ihre Energie für auf Toilette gehen, was essen und sich waschen benutzen müssen und das oft tut. Sie machen es trotzdem. Sie verbrauchen ihre Energie trotzdem, um vom Bett aus auf Social Media und im Internet und per Telefon solche Demos zu organisieren, zu unterstützen, alles Mögliche zu tun. Und ich finde das der reine Wahnsinn. Also diese Leute, die wirklich ihre kostbare Energie dann auch noch dafür verwenden, für sich und andere zu kämpfen, das ist einfach unvorstellbar. Vor denen ziehe ich wirklich den Hut. Das ist so großartig. Aber bei uns in Essen sind es jetzt vor allem Mütter.
Ja, und da würde ich mal sagen, da ziehen wir jetzt mal den Hut vor dir und vor euch. Und gibt es irgendwelche Möglichkeiten, euch zu kontaktieren bzw. Informationen über euch zu bekommen? Habt ihr Social Media Auftritt oder eine Website?
Ja, genau. Also es gibt die Website liegenddemo.de. Es gibt auf Instagram auch einen Kanal für Essen.
Den alle jetzt abonnieren und teilen.
Sehr gerne, bitte.
Wir verlinken das in den Shownotes.
Ja, genau. Darunter findet man vieles und vielleicht können wir in den Shownotes auch noch mal ein paar Selbsthilfegruppen schon mal verlinken, dass wer nicht zur Demo kommen kann, weil er einfach an dem Wochenende unterwegs ist oder wie auch immer, aber trotzdem jemanden kennt, da einfach auch Informationen weitergeben kann.
Ja. Und ich habe so ein Bild in meinem Kopf, ja, von, weil du gesagt hast, sie können mit einer Matte kommen und ich meine, jeder Zweite hat wahrscheinlich eine Yogamatte zu Hause und ich stelle mir so ein buntes Bild vor, wie da so diese ganzen Matten auf dem Boden liegen und jetzt weiß ich natürlich, wo es stattfindet und weiß auch, wie es da aussieht. Es eignet sich super. Ihr könnt danach in den Krugerpark gehen, wenn das Wetter gut ist oder, weiß ich nicht, auf die Rühen Kaffee trinken. Aber dafür kommt doch gerne alle am 10. Mai, am Muttertag, auf den Messeplatz, also neben Krugerhalle und Messe in Essen und legt euch hin, solidarisiert euch. Also ich habe noch nie so gerne so einen Aufruf gemacht. Ich bin, weil ich sehe, ihr könnt sie nicht sehen jetzt hier, aber ich sehe sie vor mir sitzen und ich sehe, dass da eine Mutter sitzt, die einfach so ultra stark ist, die für ihr Kind kämpft und das verdient jede Unterstützung. Und ich bin mir sicher, dass das Leute hören und dahin kommen. Und ich freue mich jetzt schon für euch mit.
Ja, vielen, vielen Dank. Und auch gerne einfach verbreiten oder wenn man mal hört von Leuten, die so ähnliche Symptome haben, ME/CFS einfach mal ansprechen, im Hinterkopf haben. Weil, wie gesagt, bei den Ärzten ist es noch nicht so angekommen. Und kommt gerne, gerne alle zur Demo. Ich würde mich riesig freuen und ich hoffe, dass wir so das einfach den Betroffenen helfen können und wenn die Bilder sehen werden von vielen Leuten, die sich solidarisieren, bin ich mir sicher, wird denen das auch Kraft geben, einfach auszuhalten und weiterzumachen, um auf Therapien zu warten, um wieder gesund zu werden.
Ganz bestimmt. Liebe Christina, von Herzen danke, dass du hier warst, dass du aufklärst. Das hilft so vielen Menschen weiter und ich drücke euch ganz feste die Daumen, dass sich was tut.
Dankeschön.
Und alles Liebe für dich und ganz, ganz liebe Grüße an Luna und wir drücken alle die Daumen, dass es bergauf geht.
Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen.
Sehr gerne.
Das war sie, die neueste Folge aus dem Pariser Salon. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da, abonniert den Podcast oder teilt die Folge. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet eure Geschichte auch unbedingt mit mir teilen, dann meldet euch. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes.